Und da geht's genau um das, wo die zentrale Botschaft war, wo uns der Franz vor einer Woche an der Konferenz hat mitgegeben. Und ich habe keine andere Botschaft bekommen für heute Morgen als nochmal die. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir die auch nochmal anschauen, die zentrale Botschaft. Das, was schon im alten Bund das Zentrum vom ganzen Volk Israel war. Das heilige Zelt mit dem Heiligtum, dem Vorhofheiligtum und dem Allerheiligsten und in der Mitte von dem Allerheiligsten die Bundesladen und oben auf der Bundeslade der Gnadenthron von Gott, von wo aus Gott an Mose und der Hohepriester Weisung hat gegeben. Von dort hat Gott regiert, von dem Thron vor Barmherzigkeit. Das ist sein Wesen. Und im Neuen Testament hat uns der Franz eben mit reingenommen in die Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Ich lese da mal einfach aus dem Lukas 6, ab Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt, und keinen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen, denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baut, auf die Erde, ohne Grund zu legen, und der Strom riss an ihm und es fiel gleich zusammen und sein Einsturz war groß. Das Interessante, was mir auch gedacht hat, was der Franz hat gezeigt, ich habe jetzt nur den zweiten Teil vom Kapitel 6 gelesen, man hätte eigentlich müssen vom Vers 27 anfangen lesen, wo er einfach gezeigt hat, eigentlich ist das alles zusammen. Oder wir haben hier in unseren Bibeln so immer wieder die Zwischenüberschriften mit irgendwelchen Titeln, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt irgendein Geschichtli und dann kommt das Geschichtli und jetzt kommt hier wieder ein Episodeli und da noch ein Gleichnis. Und er hat uns eigentlich gezeigt, schaut das Ganze vom Kapitel 6, 27 bis hinger an das Kapitel 6 ist eigentlich zusammen. Es geht bei allem um genau das, nämlich lehret, barmherzig zu sein, wie euer Vater barmherzig ist. Wenn wir ein bisschen vorblenden in Vers 27, heisst es nämlich dort das. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar, wenn dir der und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, den gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und ihr, und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und dann geht's da noch weiter. Also das ganze Gebot von der Findesliebe, wo etwas ist, wo wir ja selber menschlich gesehen, eigentlich gar nicht können machen. Also, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ob ihr, also, wenn ihr das einfach so könnt. ich kann das nicht. Du hast vorher das so schön gesagt. Daniel, oder? So Leute, die ihm auf die Nerven gehen, die jetzt lieben, die jetzt segnen, das ist nicht etwas, was man einfach so natürlich kann. Und das kann man auch nicht einfach so lernen. Und dann gibt's noch solche, die ihm nicht nur nerven, sondern noch solche, die aktiv gegen ihn arbeiten. Die ihm Böses tun, die ihm das Leid werken. Die ihm verleumden, die Zeug über ihm sagen, die nicht stimmt. Und das sind die Feinde. Und was soll man mit denen machen? Wir sollen sie lieben. Und wohl tue denen, die uns hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Und bittet für die, die euch beleidigen. Verfluchen heisst nichts anderes als negativ über jemanden zu reden. Segnet die, die das machen. Und dann bringt er, kommt er zurück, eben in den Vers 36, wo sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebet, so wird euch vergeben. Denn mit dem gleichen Mass, wie ihr messet, wird euch zugemessen. Mit dem gleichen Art, wie ihr richtet, werdet ihr selber gerichtet. Und das ist ein geistliches Prinzip, das du zuerst schon mal irgendwo musst begreifen, musst wieder können. Es geht nicht nur darum, dass das ein Gebot ist oder etwas ist, was man jetzt machen sollte. Lieb deine Finden, segne die, die dir Böses tun. Sondern es kommt, wenn ich es nicht mache, dann mache ich nämlich etwas anderes. Was mache ich denn, wenn ich nicht segne? Den Leuten, die mir auf die Nerven gehen, die mir zu Leid werken, die mir zu Unrecht Sachen unterstellen. Was mache ich denn, wenn ich die nicht segne und die nicht liebe und denen nicht vergebe? Ja? Dann rede ich nämlich auch schlecht über die. Und schlecht reden heisst fluchen. Und ich tue mein Mau brauchen, für negative Sachen auszudrücken. Und darum ist ja der Vers am Schluss wichtig war, von dem, wo dein Herz voll ist, von dem redet dein Mau. Und Franz hat uns das eigentlich eindrücklich aufs Herz gelegt oder dargelegt, einfach gesagt, ja, wenn du schon Sachen machst, oder, die nicht richtig ist, dann bekenn es nachher wenigstens eben, dass etwas wieder über dein Mau, über deine Lippen geht, wo das Positive ist. Und lass dir mal selber zu. Lass dir mal so den ganzen Tag selber zu, was du alles so sagst. Über dich selber. Über andere. Und überleg dir mal, ob das Segenswort sind oder ob das Was sind das für Worte? Selbstverdammende Worte. Jetzt ist mir gerade wieder etwas misslückt. Was bin ich für eine? Und so weiter. Oder jetzt kommt schon wieder die mit dem. Regt mich gerade auf. Und versteht ihr, ich meine, wenn unserem Herzen solche Sachen passieren, das ist ja ganz normal, gell? Wir können, das tut uns einfach manchmal. Und es geht nicht darum, dass wir uns noch mehr Mühe geben und noch mehr anstrengen und noch mehr probieren. Dann kommen wir nur in ein Knorz und in einen religiösen Stress und in einen Druck hinein. Sondern es geht einfach darum, dass wir, wenn wir das merken, wir können das ja gar nicht, oder das tut mir einfach, dass wir genau dann mit unserem Herz und mit dem, was jetzt gerade tut, zu Gott gehen. Das ist etwas, was wir mit unseren Kindern fast täglich üben. Und mittlerweile ist es nicht nur so, dass wir mit ihnen zu Gott gehen, sondern dass sie mit uns zu Gott gehen und uns den Spiegel herheben und sagen, wie du jetzt gerade hast, jetzt bist du gerade wieder so hässig gewesen, jetzt hast du gerade wieder so reingeschossen und jetzt hast du genau das Gleiche gemacht, was du allen immer sagst, sie sollen nicht. Und so lernen wir voneinander. Also, das kennen sehr wahrscheinlich nur wir, oder? Das ist nicht. Wir lernen voneinander immer wieder zu dem Thron zu gehen, immer wieder zu Jesus zu gehen und zu sagen, und jetzt ist mein Herz nicht in Ordnung gewesen. Und wir lernen das, einander wieder zu vergeben, einander wieder frei zu geben. Und wir lernen es, Gott, bitte schenk du mir das Demütigen, schenk du mir das Gnädige, schenk du mir das barmherzige Herz, wo das andere mit deinen Augen sieht. Das ist der Schlüssel. Wir können die anderen Leute nicht verändern. Die mich nerven. Ich kann die nicht verändern. Und ich muss sie auch gar nicht verändern. Ich muss sie auch nicht überzeugen, dass sie daneben sind. Aber wenn ich sie mit den Augen von Gott sehen kann, wenn ich durch ihre Unmöglichkeiten durch kann sehen, wie Gott sie sieht, mit welcher Liebe, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Barmherzigkeit Gott die Menschen sieht, dann gibt es mir auch ein Herz, auch eine Leidenschaft und eine Liebe für sie. Das ist der Schlüssel. Nicht ich muss sie verändern und nicht ich muss etwas leisten, sondern mir die Sicht schenken, wie Gott diese Menschen sieht. Und jemand hat ja an dieser Konferenz die Definition gebracht von Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist eigentlich, wenn du die Leute nicht so behandelst, wie sie es eigentlich verdient hätten. Sondern eben, du behandelst sie besser, als sie es eigentlich verdient hätten. Und das ist ja genau das, was Jesus hier am Anfang in den Versen 27 folgende Nero sagt. Wenn dich jemand schlägt, dann halt ihm auch noch die andere Backe her. Wenn dir jemand den Mantel nimmt, dann gib ihm auch noch den Rock. Oder? Das ist ja genau das. Und da sind wir herausgefordert, immer wieder unsere Herzen mit Gottes Herzen in Einklang zu bringen. Und erst, wenn unsere Herzen mit Gottes Herzen im Einklang sind, wenn wir selber in dieser Barmherzigkeit sind, dann sind wir in der Mitte angekommen vom Ganzen, wo Gottes Reden, wo Gottes Reich sich ausbreitet. Und nur so können wir eine Gemeinde sein, die authentisch ist, die echt ist, wenn wir aus dieser Barmherzigkeit raus einander, das fällt schon intern an, oder? Aber nachher auch gegen aussen können wirken. Nur das ist das, was die Türen auftut zu den Herzen von anderen Menschen. Es ist nicht unsere bessere Wisserei, es ist nicht unsere bessere Theologie, es ist nicht unsere höhere Erkenntnis oder was das alles könnte sein, sondern es ist die Barmherzigkeit, die in unserem Herz ist, die Türen auftut zum Bruder, zur Schwester und auch zum Aussenstehenden. Und das ist das, wo man muss sich wo die Leute von der Welt müssen sehen und werden sehen. Und wenn sie das sehen, werden sie überführt sein. Und ich glaube, da drin liegt der Schlüssel. Das war das Gebet von Jesus, auf dass sie alle eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und die Einheit, das hat nichts zu tun mit irgendwelchen ökumenischen Versammlungen und Dekreten, wo irgendwelche Kirchenleiter unterschreiben und Erlässe, die gemacht werden und ökumenische Gottesdienste, die man feiern kann oder was auch immer für Sachen. All die menschlich produzierten Einheitsversuche, die werden und die müssen kläglich scheitern. Die Art, wie Gott die Einheit schaffen will, ist von unten nach oben und das geht nur mit unseren Herzen. Wenn wir unsere Herzen einander zuwenden, wenn wir uns in dieser Barmherzigkeit begegnen, das ist das, was die Einheit schafft, auch wenn ich theologisch nicht mit allem muss einig sein von meinem Bruder. Auch wenn wir nicht alle die gleiche Meinung müssen haben. Aber es geht um die Liebe, die wir haben zueinander. Es geht um die Achtung und um die Wertschätzung. Das Ehren vom anderen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz etwas Wichtiges. Und ich möchte euch jetzt so als Gemeinde, alle, die in die Konferenz sind, reingestanden, hier auch ein dickes Merci sagen und ein Kompliment. Und ich glaube, dass genau das war, was die Leute an dieser Konferenz erlebt haben, gespürt haben, gemerkt haben, auch an euch. Wie ihr euch reingegeben habt, wie ihr euer Herz reingegeben habt, wie ihr selbstlos dient habt. Und das ist stark, und das ist eine starke Botschaft. Auch wie die Kinder, jetzt sind nicht mehr alle dabei, aber auch, wie ihr euch reingegeben habt, das war einmal mehr ein riesiges Zeugnis gewesen. Habe ich von verschiedenen gehört, die gesagt haben, also das habe ich ja noch nie erlebt, dass ich einfach Kinder dabei und die helfen mit. Die lassen da Kaffee raus, die hocken an der Kamera, die ziehen da am Schluss die Bändchen einziehen. Das hat die Leute tiefst berührt, versteht ihr? Das ist nichts Schwieriges. Das ist nicht irgendeine Riesenleistung. Aber sie sind da, sie sind Teil von dieser Familie und sie dienen genauso wie alle anderen noch dienen. Und das ist das, was die Leute im Herz berührt. Und ich glaube eben auch die Aussenstehenden wird und muss berühren. Ich habe gestern am Abend eine Klassenzusammenkunft von unserer Sek-Klasse. Und ich bin jetzt 10 Jahre lang nicht mehr gewesen. Also es wäre vor 5 Jahren auch schon einig gewesen. Aber weil Rumos immer dann ihre gerade Geburtstag haben, wenn wir unsere Klassenzusammenkünfte haben, kann man nicht immer an beiden Fest sein. Jetzt, heute ist es zum Glück gerade einen Tag verschoben. Letztes Mal war es eben gerade dann gewesen, wo der Oli 40 ist geworden, wo wir halt da so haben müssen feiern, gell? Und ich halt nicht an die Klassenzusammenkunft haben können. Aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen, gell? Und so eine Klassenzusammenkunft ist ja immer eine Herausforderung. Einerseits für einen selber. Wir haben ja noch darüber geredet, in der Familie. Ich bin ja als Bub, eben als Kind, ich bin sehr ein scheuer, introvertierter Typ gewesen. Und hat es aber nicht immer cool empfunden. Aber man ist ja dann so in einer Rolle drin, wo man fast wie nicht mehr rauskommt. Hat er vielleicht auch schon erlebt, es geht immer so, in der Familie geht es einem manchmal so, man ist so in einer Rolle drin. Das hast du irgendwie 15, 16, 20 Jahre eingeübt und da kommst fast nicht mehr raus. Und auch wenn du so in einem Klassenverband drin bist, eben, da geben sich Grüppli und du bist nachher so wie an einem Ort und probierst deinen Platz zu finden und nachher bist du einfach dort und hast so wie die Rolle. Und weil ich eher eben einen stillen zurück haltend war, hat man mich eigentlich nicht so wahrgenommen in dieser Klasse. Und es war meine Angst und auch meine Befürchtung. Eben, du kommst wieder dorthin und nachher hat jeder wieder seine Rolle, die er dann schon hatte. Vor 40 Jahren ist das schon her, Freunde. Das ist ja verrückt, oder? Sieht man nur, wie alt man ist. Und das ist das Erste, was ich einfach gemerkt habe. Halleluja. Gott hat mich nicht nur verändert, ich meine, dass Gott mich verändert und freigesetzt hat, das habe ich schon gewusst. Aber die Gefahr, trotzdem in die alten Muster, in die alten Rollen hineinzugehen, die ist eben doch auch da. Einfach zu erleben, dass es von Anfang an einfach anders war. Und ich einfach mehr selber können sein, so wie ich jetzt bin. Und nicht haben müssen so sein, wie ich dann war. Und da ist der Humor mitgeflossen, da sind die Sprüche mitgeflossen. Da habe ich zwischen sogar das Kommando übernommen, wo es ist darum ging, das Abwäschen zu organisieren. Auf eine ganz humorvolle Art, wie ihr das kennt, wie das so läuft. Und die haben alle mitgemacht und haben den Blausch gehabt. Das hätte ich dann so in der Klasse als 8er, 9er nie gemacht, oder? Und das war ein cooles Erlebnis einerseits, aber das andere, das war eben das mit der Barmherzigkeit. Das hat etwas mit dieser Barmherzigkeit zu tun. Und das sind wir immer wieder am Üben. Das ist genau gleich, auch wenn ich da mit diesen Balkan-Jungs zusammen bin, die auf dem Spielplatz ihre Zigaretten räucheln. Barmherzigkeit, oder? Ich muss nicht zuerst mal ihnen sagen, was sie jetzt alles sollten anders machen und dass sie ihre Abfälle sollten zusammenlesen und dass sie nicht sollten rauchen, wenn sie noch nicht 16 sind. Versteht ihr? Man kann immer auf der Schiene auf die Leute los, oder? Und das ist ja auch wahr. Weil es kommt auch der Moment, wo wir dann auch müssen mal auch Sachen sagen. Aber zuerst ist die Barmherzigkeit, und das ist genau gleich, wie Jesus das auch gemacht hat. Es geht auch nicht darum, dass es dann keine Werte mehr gibt und keine Ordnungen mehr gibt und dass wir zu allem Ja und Amen müssen sagen, gell? Jesus hat zu dieser Ehebrecherin, die von den Pharisäern und den Schriftgelehrten ist vorgeführt worden. Schau, die haben wir auf frischer Tat ertappt. Nach dem Gesetz hat die den Tod verdient. Was meinst du, Meister? Das war eigentlich ein Test gewesen. Die wollten schauen, ob sich Jesus an das Gesetz hält. Und Jesus hat dann nachher den berühmten Satz gesagt, wer ohne euch, ohne Sünde ist. Ja, der hat recht, die hat den Tod verdient. Wer soll jetzt den ersten Stein werfen? Soll die Frau gesteinigt werden? Er hat ihnen gleichzeitig den Spiegel hergehalten und gesagt, schau, ihr seid ja auch nicht sündlos. Und wenn ihr die verurteilt, ja, dann kommt eben das Urteil auf euch zurück und einer um einen anderen ist gegangen. Und was hat er dieser Frau nachher gesagt? Er hat dieser Frau nicht gesagt, ja, ist nicht so schlimm gsi, ist schon okay gsi, und ich bin ja barmherzig und gnädig. Es ist nicht Schwamm drüber Mentalität. Jesus hat dann zu dieser Frau gesagt, wo sind jetzt deine Ankläger? Und sie hat gesagt, ja, die sind gegangen. Und dann hat er ihr gesagt, und jetzt gang du auch und sündige von jetzt an nicht mehr. Er hat dir klar gesagt, und jetzt tu das nicht mehr. Das ist nicht richtig, was du gemacht hast. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass man Sünde gut heisst, oder dass man Fehlverhalten gut heisst. Und das haben wir auch gemerkt, es gibt dann so wie eine Spannung, oder? Also, wenn, sagt man denn jetzt noch etwas? Wir haben ja auch, den Auftrag, ja, das im Eingangsvers gelesen, ermahnt einander. Tut einander zurechtweisen. Aber es heisst eben auch wie. Nämlich in aller Liebe. Und nicht in einer richtenden, besserwisserischen, von oben herabhaltung, sondern in aller Liebe ermahnt einander und weiset euch zurecht. Ich meine, im Neuen Testament gibt es krasse Stellen, wo der Paulus sagt, wenn sich ein Bruder nicht lässt, von seinem falschen Weg zurückgewinnen, der redet nicht einmal mehr mit dem, grüßt auch nicht einmal mehr, hat keine Gemeinschaft mit dem. Das kommt dem ja extrem unbarmherzig über. Aber ich habe gemerkt, es geht nicht um das. Das ist ein Weg, wenn jemand, und da geht es am Schluss wieder nur ums Herz, wenn jemand ein belehrbares, ein demütiges Herz hat, das sich etwas sagen lässt, dann ist das der Schlüssel, das Umkehr, das ist ein Schlüssel, dass ein Zurückkommen passieren kann. Und die Ermahnung hat ja nie das Ziel, jemanden wegzustossen und zu sagen, du hast etwas Falsches gemacht, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Sondern der Ermahnung hat ja immer genau das gegenteilige Ziel. Ermahnen heisst, hey, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, ich habe eine tiefe Liebe, ich habe eine tiefe Barmherzigkeit für dich. Und ich halte das fast nicht aus, zuzuschauen, wie du einfach wegdriftest und wie du vom Weg wegkommst und wie dir das schaden wird, wie du schaden wirst leiden. Ich rufe dich zurück aus einer leidenschaftlichen Liebe, aus einer Anteilnahme, aus einem Komm zurück von dem Weg. Das wird dir kein Segen bringen. Und das ist die Haltung. Und nur aus dieser Haltung können wir überhaupt ermahnen. Ich glaube sogar, Barmherzigkeit ist Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt einander ins Leben hineinreden können. Dass überhaupt jüngerschaftliche Beziehungen stattfinden können. Das läuft nie über das Gesetz, das läuft nie über du musst jetzt halt noch. Und jetzt nimm dich mal zusammen und tu doch nicht so blöd. Sondern es läuft immer auf dieser Ebene vom Herz, vom Gewinnenden, wo der andere merkt, der kommt jetzt nicht her und stüpft mir an die Schienbein, sondern der kommt her, weil er mich liebt und weil es immer Not ist, dass ich hier in einer Lebenssituation bin, die mir kein Segen bringt. Das ist seine Motivation und seine Haltung. Und dann, wenn ich ein belehrbares Herz habe, dann kann ich mir das sagen und dann komme ich zurück auf den Weg. Dann kann ich Buße tun, dann kann ich um Vergebung bitten, ich kann mich neu ausrichten. Und das ist das Normale, was passiert. Und erst dann, wenn jemand sich dieser Ermahnung, dieser Liebe verweigert, sein Herz zutut, sein Herz hart macht und sagt, du hast mir nichts zu sagen und das stimmt nicht. Und in dem Falschen eigentlich verharrt, erst dort, wenn eine Herzensverhärtung so weit fortgeschritten ist und keine Umkehr, keine Belehrbarkeit mehr da ist, erst dann sagt nachher das Wort oder sagt auch der Paulus oder sagt auch Jesus, dann ist es, müsst ihr nachher auch Distanz nehmen. Weil sonst die harte Herzenshaltung, die oft ja dann eben auch eine verurteilende, richtende Haltung ist, die ganze Gemeinschaft kann negativ beeinflussen. Spürt ihr ein bisschen die Spannung? Und das ist das, was wir auch bei der Auswertung noch so ein bisschen miteinander herausgefunden. Das ist eine Spannung und dort müssen wir drinnen sein. Also Barmherzigkeit heisst nicht, ich sage Ja und Amen zu allem und ich bin jetzt einfach der lieb, nette Kerl, der an allen Orten Schwamm drüber hat. Aber es hat, Barmherzigkeit ist für mich eine Grundhaltung, wie ich auf Menschen zugehe. Und aus dieser Grundhaltung raus, je nachdem, wie die Beziehungsqualität tief ist gewachsen, kann ich nachher auch korrigierende, ermutigende, ermahnende Sachen hineingeben. Aber das Grundvertrauen, das muss ich zuerst gewinnen. Die Grundannahme muss der andere zuerst spüren und wissen, bevor nachher das andere kann kommen. Das dünkt mir wichtig. Und auch wenn es so ist, das ist mir auch schon so gegangen. Da ist ein Bruder in aller Liebe, in aller Demut und in aller Barmherzigkeit auf mich zugekommen und hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, was in meinem Leben nicht so toll ist. Das ist mir so oft, das hat mich so genervt. Das ist jetzt so ein frecher Kerl, was fällt dem ein? Das stimmt doch gar nicht. Und dann kommen schon die inneren Verteidigungsreden und Begründungen, warum habe ich jetzt gerade den und so weiter. Kennt ihr sehr wahrscheinlich alle auch nicht, aber mir geht das so. Bis ich irgendeinmal kapitulieren und sagen, danke, dass Gott hast du mir den Bruder geschickt, der hat ja recht. Und ich will ja umkehren, ich will ja, dass das anders wird. Und ich bin ja selber verzweifelt, wenn ich wieder so blöd reagiere. Und mich wieder so nerven oder wieder so ins Zeug hineinkommen, das ich ja eigentlich auch nicht will. Und das hilft mir nachher auch, gibt mir Motivation, wieder an meinem eigenen Leben, an meinen eigenen Muster zu schaffen und dort Jesus reinzulassen und zu sagen, ich brauche es noch mehr, dass du mich in dein Bild verwandelst. Da ist noch vieles, das nicht so aussieht wie du, Jesus. Und das darfst du alles wegpickeln, wegschneiden. So dass am Schluss dein Bild in meinem Leben sichtbar wird. Und wisst ihr, das ist genau das, was Gottes Ziel ist mit uns allen. Dass wir umgestaltet werden ins Bild von Christus. Zu der vollen Reife, heisst es im Epheserbrief. Zu dieser Fülle von dem, was Christus in uns innen möchte, dass es Gestalt annimmt. Und da sind wir immer, versteht ihr, auf einem Weg. Das ist ein lebenslanger Prozess. Also wenn ihr meint, jetzt habe ich es erreicht, dann muss ich euch enttäuschen. Wenn ihr das meint, dann ist nur etwas in euer Herz hineinkommt, das ist Stolz. Demut weiss, ich werde es nicht erreichen. Aber es ist trotzdem ein Prozess und ihr dürft immer mehr von dem haben. Immer mehr, immer ähnlicher. Oder? Und immer mehr so sein, wie Jesus ist. Genau. Vater, ich danke dir, dass deine Pläne mit uns gute Pläne sind. Dass du Gewaltiges mit uns vorhast. Du hast deine Gemeinde als dein Leib gesetzt. Als das, was die Welt, dein Körper, soll erkennen. Und du selber bist das Haupt. auch wenn du im Himmel bist, zur Rechten von Gott, dem Vater, ist das Haupt nicht irgendwie auf mysteriöse Art und Weise getrennt von diesem Körper, sondern ist das zusammen. Du hast gesagt, wir sind mit dir versetzt in himmlische Orte. Wir sind jetzt schon als Gemeinde versetzt in himmlische Orte, weil du, Jesus, in himmlischen Orten bist und weil du unser Haupt bist. Und von dir her fließt alles in uns rein, auf diese Erde. Auf dieser Erde sind wir dein Lieb. Auf dieser Erde sind wir deine Repräsentanten. Deine Söhne und Töchter, die in deinem Haus sind, wo du der Vater bist. Und was dir und dein Anliegen ist, dass durch uns durch dein Herz sichtbar wird. Deine Barmherzigkeit sichtbar wird. Und wir wollen sagen, Vater, da sind wir einmal mehr von dir und wir brauchen dein Wirken. Wir brauchen, dass du uns umgestaltest in dein Bild. Wir können das gar nicht selber und wir müssen es nicht selber. Du tust das durch deine Gnade und durch deine Barmherzigkeit. Amen.